Der sogenannte Kaschmir-Konflikt zwischen Indien und Pakistan gehört zu den gefährlichsten Dauerkrisen der Welt. Immer wieder kommt es entlang der Grenze zu Schusswechseln und Anschlägen. Jüngst wieder nach einem Anschlag auf indische Touristen, es fielen Schüsse zwischen Soldaten an der Kontrolllinie durch Kaschmir. Beide Staaten, Atommächte mit Millionenheeren, beschuldigen sich gegenseitig der Unterstützung von Terrorgruppen. Die Region bleibt ein Pulverfass, das jederzeit explodieren könnte. Welche Risiken birgt die aktuelle Lage und gibt es Wege aus der Eskalationsspirale? Darüber spreche ich jetzt mit einem Kenner der Region, dem freien Journalisten Ramon Schack. Guten Tag, Herr Schack.
Schönen guten Tag.
Zunächst ganz kurz zurück zum bewussten Terrorakt gegen Touristen mit 26 Todesopfern. Indien beschuldigt Pakistan, dahinter zu stecken. Pakistan dementiert. Weiß man da inzwischen etwas Genaueres?
Also es ist schwer vorstellbar, dass die pakistanische Regierung im Auftrag Terroristen losschickt, die auch noch als Terroristen erkennbar sind, pakistanischer Provenienz. Also das ist ein Dauerspiel. Das geht ja eigentlich um den Konflikt um Kaschmir, eine Region, die seit der Teilung Indiens, seit der Unabhängigkeit 1947 im Kreuzfeuer der Ereignisse steht, die geteilt ist und zum größten Teil auf indischem Territorium liegt, aber auch ein Großteil auf pakistanischem Gebiet. Eine Hochgebirgsregion, die natürlich auch unzulänglich ist und die Grenze dort nicht perfekt abgesichert ist. Es gibt neben den Ansprüchen Indiens und Pakistans auf den gesamten Kaschmir natürlich auch eine starke separatistische Gruppierung, denn seit 1947 wurden die Kaschmiris nie gefragt, ob es noch neben der Zugehörigkeit zu Indien oder zu Pakistan auch die Option der Eigenstaatlichkeit gäbe, die ungefähr ein Fünftel der Bevölkerung vielleicht heute noch präferieren würden. Und eben dieser Terroranschlag wurde von Separatisten ausgeführt, von Separatisten, die inzwischen dschihadistisch angereichert sind. Eine direkte pakistanische Spur ist also nicht ermittelbar, auch wenn die indischen Behörden das behaupten.
Was ja von außen immer sehr schwer zu beurteilen ist, sind solche Ereignisse einfach ein weiterer Höhepunkt in einem Dauerkrisenmodus oder handelt es sich hier um eine Art Wendepunkt in diesem Konflikt?
Ich bin da skeptisch. Ich denke auch, dass die Androhungen, Sie hatten es eingangs erwähnt, dass beide Staaten über Atomwaffen verfügen. Es sind zwei Atommächte. Indien ist das bevölkerungsreichste Land der Welt. Inzwischen Pakistan hat ca. 250 Millionen Einwohner, also weit mehr als Russland. Man kann sich wirklich nicht vorstellen, dass beide Staaten auf eine nukleare Konfrontation aus wären. Indien hätte Pakistan schon längst militärisch erledigt, wenn Pakistan nicht eben nuklear bewaffnet wäre. Während natürlich der Westen erklärt, dass die möglicherweise in Vorbereitung befindliche iranische Bombe Nervosität auslöst, sollte uns die pakistanische Bombe, die schon existiert, weit mehr beunruhigen. Denn Pakistans innenpolitische Ausgangslage ist äußerst instabil.
Das ist ohnehin ein interessanter Punkt. Pakistan wird immer mal wieder als gefährlichster Staat der Welt gehandelt. Aber das Land scheint irgendwie weitgehend unter dem Radar der breiten Öffentlichkeit weltweit zu segeln. Warum ist das so?
Na, es liegt zum einen natürlich in Europa an dem weit verbreiteten Eurozentrismus, wo man ja glaubt, der Konflikt Russland-Ukraine ist ein Weltkonflikt, was die Welt ganz anders sieht. Und es liegt daran, dass natürlich auch dem Westen allgemein ein bisschen die Fähigkeit abhanden gekommen ist, die Welt zu deuten. Das konnte er früher, inzwischen kann er es nicht mehr und reitet von einem strategischen Fehlentwurf zum nächsten. Pakistan, müssen wir uns nochmal daran erinnern, es gab vor einigen Wochen Terroranschläge, wo die pakistanische Regierung Afghanistan beschuldigte. Wir haben hier also eine Parallelität der Ereignisse. Jetzt beschuldigt Indien, Pakistan habe einen Terroranschlag verursacht. Vor ein paar Monaten tat das Pakistan und wies auch 1 Million Afghanen aus, immerhin. Also Pakistan ist natürlich ein Staat, der an seiner Westgrenze, Afghanistan, viele Scharmützel hat, viele Grenzkonflikte. Die Taliban regieren mehr oder weniger in Afghanistan und Pakistan. Der Unterschied ist, dass die pakistanischen Taliban fast alle einer Bevölkerungsgruppe, den Pashtun, angehören. Das ist in Afghanistan nur bedingt der Fall. Und Pakistan hat den Dauerkonflikt mit Indien, ein eingefrorener Konflikt, der jetzt etwas brenzlig erscheint, eben um Kaschmir, aber im Endeffekt auch um die Identität der beiden Staaten, die aus dem britischen Kolonialreich Indien hervorgegangen sind.
In diesem Konflikt hat Indien auch harte Maßnahmen ergriffen als Reaktion eben auf Terrorakte, für die Pakistan beschuldigt wird, beispielsweise rund um die Wasserversorgung. Sind diese Maßnahmen eher innenpolitisch motiviert, dass man nach innen beruhigen will, oder geht es da wirklich um Pakistan?
Es geht, glaube ich, größtenteils um innenpolitische Gemengelage, denn die indische Regierung unter Premierminister Modi ist natürlich eine hindu-nationalistische Regierung, das darf man nicht vergessen. Eine hindu-nationalistische Regierung, die auch den Muslimen im eigenen Land, denn es leben in Indien hunderte Millionen Moslems, auch nicht unbedingt einen positiven Kurs fährt. Es soll auch ablenken von anderen innenpolitischen Konflikten in Indien, denn neben dem Aufstieg Indiens zu einer Weltmacht, die zweifelsohne stattfindet, gibt es immer noch grässliche soziale Fehlentwicklungen. die auch die Stabilität des Landes gefährden. Und wir wissen nicht nur aus Indien, Pakistan, dass ein äußerer Feind immer auch dafür dienen soll, eigene Maßnahmen zu rechtfertigen.
Zu diesen Spannungen zwischen den beiden Staaten kommt ja noch die Rolle von verschiedenen extremistischen Gruppen, die hüben wie drüben wirken. Wie sieht es aus mit dem Gewicht dieser Akteure in diesem Konflikt? Hat der sich verändert in den letzten Jahren?
Nicht grundsätzlich. Im Endeffekt, diese Terrorgruppen wechseln. Das Pakistan ist ja immer wieder Opfer von schrecklichen Anschlägen. 2016 gab es in Lahore einen grausigen Anschlag in einer pakistanischen Millionenstadt. Und wir haben Waziristan, eine Region an der Grenze zu Afghanistan, in der der pakistanische Staat de facto gar nicht existiert, keine Hoheit besitzt. Das streckt sich auch viele andere Regionen aus. Vor langer Zeit standen die Taliban kurz vor der Hauptstadt Islamabad, der Atommacht, nicht wahr? Die pakistanischen Taliban wohl bemerkt. Also Pakistan hätte auch gar nicht die Möglichkeit, solche Terroristen nach Indien zu schleusen, da es den Terrorismus im eigenen Land nicht mehr im Griff bekommt. Und bisweilen sind es ähnliche Akteure. Wir sollten aber in diesem Zusammenhang einmal auf das Schicksal von Kaschmir schauen, denn das ist hochinteressant. Während im Westen zum Beispiel das Schicksal der Uiguren als moralische Keule gegenüber Peking verwendet wird, ist die Lage der Kaschmiris, vor allem in Indien auch, ein Land, welches ja fälschlicherweise als größte Demokratie der Welt bezeichnet wird, äußerst prekär und nicht grundsätzlich anders als die der Uiguren in China.
Davon hört man aber eben relativ wenig im Rest der Welt, und die UNO, die ruft ja auch immer zu maximaler Zurückhaltung auf, so als routinemäßiger Appell. Richtig. Ich höre aus Ihren Worten heraus, Sie beurteilen die Rolle internationaler Akteure in diesem Dauerbrennerkonflikt eher kritisch.
Ja, also nicht nur kritisch, sondern heuchlerisch, möchte ich sagen. Also das ist ja natürlich ein Problem. Menschenrechte sollen ja universell sein. Und wenn man natürlich gewisse Konflikte oder gewisse Probleme immer wieder hochjazzt und andere verschweigt, dann ist das natürlich ein Problem. Denn ich erwähnte schon, fragen Sie Kaschmiris in Indien, wie die sich fühlen. Die haben wahrscheinlich noch weniger Rechte als Uiguren in China. Es ist ein anderes politisches System. Man muss aber sagen, dass die ökonomische Aufwärtsentwicklung in Xinjiang, in der Westprovinz Chinas, wo die Uiguren leben, natürlich weitaus erfolgreicher ist als in Kaschmir. Tourismus ist dort eine Einnahmequelle. Es ist eine wunderschöne Region, einmalig schön mit großen Kulturgütern. Deshalb wurden natürlich auch Touristen getroffen, um diese Einnahmequellen zum Versiegen zu bringen.
Und klappt diese Strategie? Zeichnet sich das schon ab?
Das klingt jetzt ein bisschen grob, aber Indien hat ja auch schon schlimmere Sachen erlebt als 26 Tote. Das ist natürlich bedauerlich für jedes einzelne Leben. Ich denke mal, kurzfristig wissen wir, Tourismus ist eine Wellness, eine Wohlfühlindustrie. Das wissen wir auch aus anderen Regionen. Aber inzwischen ist Terror ja ein globales Phänomen, sodass man natürlich auch auf einem Weinfest in Stuttgart oder auch nun in Kaschmir überall Opfer tendenziell von Terroranschlägen werden könnte. Obwohl wir vor 25 Jahren schon ein War Against Terror hatten, ist der Terror heute überall. Und insofern glaube ich, dass das schnell wieder vergessen sein wird.
Woher kommt denn dieses offensichtliche Desinteresse beispielsweise der Vereinten Nationen jetzt auf die Details in diesem Konflikt?
Also die Vereinten Nationen möchte ich da noch ein bisschen in Schutz nehmen. Sie sind halt relativ machtlos und auch zu einem bürokratischen Monstrum als Staat, bedauerlicherweise. Aber in den Vereinten Nationen gibt es schon Stimmen, die dieses Problem ansprechen. Es ist die Politik der großen Mächte. Und wir wissen ja alle, das sehen wir auch andernorts, dass die Devise lautet, wehe dem Verlierer, nicht wahr? Pakistan und auch Kaschmir und Indien sind ja auch Akteure im geopolitischen Feld der Zukunft. Pakistan war lange mit China eng verbündet als Gegengewicht zu Indien, während Indien demonstrativ gute Beziehungen zu Vietnam führt, ein Erbfeind Chinas an der Südgrenze. Dann kommt natürlich die Politik der Großmächte hinzu. Zu Beginn des sogenannten War on Terror, der völlig gescheitert ist, damals unter George W. Bush, fuhr dieser nach Islamabad, nach Pakistan und erwähnte, ich bin hergekommen, um zu gucken, ob er die Grenze nach Afghanistan absichert. Also damals gaben die USA sich als enger Verbündeter Pakistans, und dieses Gequatsche von Bush kam in Pakistan überhaupt nicht gut an. Und seitdem ist natürlich auch in Pakistan viel passiert. Die politische Klasse ist auch äußerst instabil. Jetzt haben wir einen neuen Premierminister. Das ist der Ehemann der ermordeten Benazir Bhutto, einer der einflussreichsten Familien Pakistans. Ob das auf Dauer natürlich reicht, die Probleme des Landes zu bewältigen, ist fraglich. Wir haben jetzt auch natürlich mit Donald Trump, der sich demonstrativ auf die Seite Indiens stellt, wahrscheinlich auch als Gegengewicht zu China. Indien ist wiederum BRIC-Mitglied, ein Mitglied der BRIC-Staaten, verfolgt aber eine eigene Außenpolitik, die so ein bisschen als Pendelkurs dargeboten werden kann. Und insofern, das ist die beantwortet ein bisschen Ihre Frage, dass das Schicksal Kaschmirs und dieser Gemengelage natürlich die Welt auch so ein bisschen am Rande stehen lässt.
Und man gewöhnt sich natürlich auch als Öffentlichkeit, als Medienkonsument irgendwann auf Konflikte, die seit Ewigkeiten anzudauern scheinen. Gibt es denn irgendwelche Chancen? Sehen Sie solche Chancen auf eine Deeskalation oder haben wir es einfach mit einer Art eingefrorenen Konflikt wie in anderen Weltregionen zu tun?
Über Nacht sehe ich keine Lösung des Konflikts. Ich denke mal, wenn er eingefroren bleibt, können alle Beteiligten und wir einschließlich sehr froh sein. Bedauerlicherweise lässt sich da keine positivere Prognose anbieten. Ich denke aber, dass in Delhi als auch in Islamabad wirklich nicht das Interesse besteht, einen Atomkrieg zu starten oder auch einen konventionellen. Es sind Druck und Drohmittel und die haben beide innenpolitische Ursachen. Wie gesagt, Modi kontrolliert nicht mal 2/3 des Territoriums. In Indien gibt es auch ganz große Konflikte mit sogenannten Rebellengruppen, die ein maoistisches Gütesiegel haben und große Teile des Landes beherrschen. Also es ist natürlich auch ein Kräftezeichen nach außen. Er macht den dicken Maxe, um es etwas umgangssprachlich auszudrücken, um Trump zu gefallen, weil er weiß, wie man heute Aufmerksamkeit generieren muss. Und Trump weiß sowas im Rahmen seines Weltbildes zu schätzen. Beide verstehen auch was von den Medien und die Stimmung in Indien ist aufgeheizt genug, hindu-nationalistisch, auch gegen die muslimische Minderheit im Lande selbst, sodass das natürlich seiner Partei, der BJP, eine gewisse Stabilität garantiert. Das ist so die Grundlage. Der Konflikt an sich, da haben wir im Westen auch keine Möglichkeit, den zu lösen. Man kann immer wieder an die Charta der Vereinten Nationen erinnern, aber das wissen wir auch, das klappt ja auch andernorts nicht. Das klappt ja nicht mal in der bei uns verbündeten Ukraine, die angeblich unsere Freiheit verteidigt.
Stichwort Donald Trump, dessen Haltung Sie kurz erwähnt haben. Der ist ja berühmt-berüchtigt dafür, dass er gerne verspricht, Konflikte mal schnell zu lösen. Aber in diesem Fall dürfte es selbst ihm ein zu heißes Eisen sein, mit zwei Atomstaaten sich da stärker einzubringen, nehme ich an.
Ja, höchstens auch im Rahmen von psychologischen Tricks, denn im Hintergrund ist ja auch die Volksrepublik China zu erkennen, die natürlich genau beobachtet, was dort passiert. Wir dürfen nicht vergessen, dass es auch Grenzkonflikte entlang des Himalaya gibt zwischen Indien und der Volksrepublik China. Und es ist so anzunehmen, dass vielleicht in 20, 30, 40 Jahren die beiden Supermächte und demografischen Giganten, die dann bis dahin das Weltgeschehen viel mehr tangieren als noch heute, aufeinanderprallen. Und eigentlich ist der wachsende indochinesische Konflikt, der noch überlagert wird durch den Niedergang der USA, der durch Trump nur verbal aufgehalten wird, aber nicht real, ist der Hintergrund. Und die Chinesen, die haben eine direkte Grenze zu Pakistan, den Karakom Highway, also auch im Rahmen ihrer Road and Belt Initiative, einen Zugang zum Persischen Golf, zu Karachi erreicht. Und das ist natürlich nicht im Sinne Indiens. Und das wird alles in dieser Region mit Argusaugen beobachtet, jeder Move, jeder Schritt. Und insofern sind Modis harte Worte natürlich auch ein Signal an seine außenpolitischen Verbündeten als auch an seine potenziellen Gegner.
Der freie Journalist Ramon Jack im Gespräch über die jüngsten Entwicklungen im Konflikt zwischen Indien und Pakistan. Besten Dank, Herr Jack.
Ich danke Ihnen.